Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Beim Friseur blätter ich ja ganz gern mal in Magazinen, die ich sonst nicht in die Hände bekomme. Aber obwohl ich meinen Friseur schon ewig kenne, auf die Idee, ihm daraus vorzulesen, bin ich ehrlich gesagt noch nicht gekommen. Dani Beuerbach lässt sich seit 3 Jahren von seinen Kunden aus Büchern vorlesen und daraus ist das Projekt Book a Look entstanden. Am Vorlesetag Ende letzter Woche hat der Leipziger Klett Kinderbuchverlag zusammen mit Dani Beuerbach zum kostenlosen Haareschneiden mit Vorlesen eingeladen. Und Ronny Arnold hat zugehört.
Also kommen wir noch hier.
Was ist eckig, total, gesund und beleidigt?
Ich sehe einen Toast grantig im Sofa sitzen.
Ein Schmollkornbrot.
Der war gut.
Während Dani Beuerbach ihm jetzt Haare schneidet, liest er ihm aus Was sitzt im Wald und winkt vor. Gerade eben hat der 7-Jährige auf dem kleinen Friseurhocker Platz genommen. Unter seinen Füßen liegt ein großer, bunter Teppich, um ihn herum ein halbes Dutzend Bücher. Emil ist zu Besuch in der riesigen Villa des Klett Kinderbuchverlages. Was seine Frisur betrifft, da hat er klare Vorstellungen.
Dass hier die Haare ein bisschen kürzer sind, also an der Seite.
Oben nicht?
Nee, oben nicht, hier so an der Seite. Also eigentlich wie immer.
Wie immer, doch ganz so ist das heute hier nicht. Emil war schon einige Male beim Friseur, erzählt seine Mutter, die auf dem Sofa gegenüber sitzt und zuschaut.
Ich verfolge den Klett Kinderbuchverlag bei Facebook und habe die Aktion gesehen zum Weltvorlesetag und fand die ziemlich witzig. Und habe meinen Sohn gefragt, ob er Lust drauf hätte, dem Friseur mal was vorzulesen, weil er sonst immer dort still sitzen muss. Und das fand er gut. Dann habe ich ihn angemeldet.
Was ist in der Erde, wächst dort unten und stinkt?
Ein Stink?
Nein.
Molch.
Eine Furzel.
Dani Beuerbach hat in München lange als ganz normaler Friseur gearbeitet. Und, das gibt er ganz offen zu, er hat eine Leserechtschreibschwäche. Auch deshalb kam er eines Tages auf die Idee, sich bei der Arbeit vorlesen zu lassen.
Ich habe mein verstaubtes Buch mit auf die Arbeit genommen, habe meinen Lieblingskunden gefragt, ob sie mir daraus vorlesen. Was echt witzig war, weil ich das Buch den ganzen Tag von A nach B getragen habe. Und der eine wusste nicht, was der Vorgänger gelesen hat. Und als es dann fertig gelesen war, war das wieder intuitiv, dass ich mir dann irgendwie ein Kinderbuch mitgenommen habe auf die Arbeit.
Die Idee dahinter: Kinder animieren, mehr zu lesen. Im Friseurladen lief das dann so. Wer ihm vorliest, zahlt nur den halben Preis. Mittlerweile ist Dani Beuerbach nach Leipzig gezogen. Er hat keinen festen Laden mehr, lässt sich entweder buchen oder rollt seinen Teppich einfach irgendwo aus.
Und Leute gucken dann schon beim Aufbau, was passiert hier? Und dann kommen die und dann, ja, das mache ich kostenfrei. Sie lesen mir vor, es ist ein Nehmen und Geben. Ich lasse mir gern vorlesen, dafür schneide ich denen die Haare. So, die nächste bitte. Wen haben wir hier?
Ich möchte die Haare ein bisschen kürzer. Die Spitzen.
Die Spitzen. Dann machen wir das. So, was liest du mir vor?
Alle Kinder heißt das Buch. Alle Kinder lieben Piranhas, außer Annegret, die im Becken steht.
Auch Fritzi hat sich eines der wunderbar illustrierten Witzebücher geschnappt. Die 9-Jährige kannte bislang weder den Vorlesefriseur noch überhaupt einen professionellen Haareschneider.
Ich war noch nie beim Friseur, sonst schneidet mir das immer meine Mama.
Und ist das hier cooler?
Ja, es ist cooler.
Zu diesem etwas ungewöhnlichen Termin in gerade auch für die Buchbranche ungewöhnlichen Zeiten hat Monika Osberghaus eingeladen. Die Geschäftsführerin des Klett Kinderbuchverlages traf sich mit Dani Beuerbach zum Spaziergang. Dann lud sie ihn kurzerhand zum Vorlesetag ein. Der Deal: Er schneidet den Kindern kostenlos die Haare und bekommt dafür vom Verlag ein mobiles Haarwaschbecken. Das Ganze funktioniert und darf überhaupt stattfinden, weil Friseure in diesem Lockdown-Light weiter arbeiten dürfen. Und Dani Beuerbach ist eben gelernter Friseur. Ansonsten sieht es in der Branche momentan eher düster aus, sagt Monika Osberghaus.
Die Verlierer dieser ganzen Zeit sind natürlich die Autoren, die sonst ihr Geld mit Veranstaltungen und Lesungen verdienen. Und für die sah es natürlich einfach nur mies aus. Klar, das ist etwas, was den Verlag dann mittelbar betrifft. Aber an sich sind es vor allen Dingen diese selbstständigen Autoren. Da hoffe ich, dass jetzt auch die Politik mit ihren Nachbesserungen auch die endlich trifft. Wir sind nicht stark betroffen. Also dem Verlag geht's gut. Die Leute, die unsere Bücher gut finden, die kaufen die jetzt auch.
Man experimentiere derzeit viel mit Online-Formaten, Lesungen, Gesprächen, Buchrezensionen. Osberghaus muss aber zugeben, dass viele davon langsam die Nase voll haben. Sie selber auch. Es fehle einfach an direkten Begegnungen. weshalb sie nun wenigstens diese Mini-Vorlesung organisiert hat, natürlich mit allen geltenden Hygieneregeln.
Damit erreichen wir tatsächlich jetzt nur 8 Kinder. Ne? Das ist irgendwie sehr exklusiv, nur für diese Kinder, die dann geschafft haben, sich anzumelden. Und klar gibt es jetzt jede Menge andere Möglichkeiten, über digitale Formen mehr Kinder zu erreichen. Aber ich habe das Gefühl, und mir selbst geht es so, dass man da auch ein bisschen müde ist und eigentlich nicht mehr vorm Bildschirm hocken will dauernd, auch wenn da noch was so Tolles vorkommt. Ich hoffe, dass alle, die gerne lesen, also es ist ein Appell an die Erwachsenen, dann eben selbst Ersatzveranstaltungen zu machen mit den eigenen Kindern. Es ist ja einfach auch so eine schöne Tätigkeit, also zusammenzusitzen und zu lesen.
Wir sind fertig.
Gut.
Ein Applaus für die Vorleser.
Tolle Idee, vorlesen beim Frisieren. Ronny Arnold berichtete von einer Aktion des Klett Kinderbuchverlags aus Leipzig mit dem Vorlesefriseur Dani Beuerbach. Herlinde Kölbl ist eine sehr bekannte deutsche Fotokünstlerin. Sie hat ihre Arbeiten in vielen internationalen Ausstellungen gezeigt. Und bekannt sind auch ihre Fotobücher, die von Langzeitprojekten erzählen, in denen sie zum Beispiel das deutsche Wohnzimmer erkundet hat oder starke Frauen. In den 90er Jahren hat Herlinde Kölbl immer wieder öffentliche Personen aus Politik und Wirtschaft befragt und fotografiert. Und daraus entstand dann der Bildband Spuren der Macht. Jetzt gibt es ein neues, dickes Fotobuch von Herlinde Kölbl, in dem sie von ihren Begegnungen mit 60 wegweisenden Forschern unserer Zeit berichtet, in Form von fotografischen Porträts und ausführlichen Interviews. Ich bin gespannt, mehr darüber zu erfahren und bin mit Herlinde Kölbl in München verbunden. Schön, dass Sie da sind, Frau Kölbl.
Einen schönen guten Tag.
Ich höre mich ein bisschen doppelt. Haben Sie vielleicht das Radio an bei sich?
Nein, gar nicht.
Ah ja, ne, dann probieren wir es einfach so. Dann ist es vielleicht hier nur in unserem Kopfhörer oder ich weiß es nicht. Ich muss sagen, die Wissenschaftler, die Sie da präsentieren, da denkt man ja im Moment, das ist eigentlich was Neues, dass Wissenschaftler auch so richtig Prominente geworden sind wie Christian Drosten. Damit haben Sie wahrscheinlich auch nicht gerechnet, als Sie dieses Projekt angefangen haben, oder?
Überhaupt nicht. Ich habe 2015 habe ich begonnen und da sprach man nicht von Wissenschaft. Es hat sich vollkommen geändert durch die Pandemie und durch auch natürlich, dass die Wissenschaftler jetzt in Erscheinung treten, wie eben Professor Drosten etc. Und es ein Ziel ist ja oder war, dass ich mit dieser Arbeit Wissenschaft in der Gesellschaft sichtbarer machen wollte. Und aber auch junge Menschen zu inspirieren, in die Wissenschaften zu gehen, weil es dort so spannend ist. Also da bin ich jetzt überrascht und natürlich positiv überrascht, dass die Wissenschaft plötzlich in der Gesellschaft angekommen ist.
Sie hatten ja zum Beispiel in Ihrem Projekt Spuren der Macht mit Menschen zu tun, die es gewöhnt sind, über sich und ihre Ideen zu sprechen, wenn man da an Politiker wie Joschka Fischer oder Angela Merkel denkt. Man stellt sich bei Wissenschaftlern ja eher vor, dass das eher so zurückhaltende Menschen sind. Wie sind Sie denn mit den Leuten ins Gespräch gekommen?
Ja, Sie haben recht, Sie sind eher zurückhaltend und drängen nicht in die Öffentlichkeit. Das sollten Sie vielleicht manchmal sogar mehr, finde ich. Aber ich denke, ich habe einen sehr, sehr wichtigen Ansatz gefunden. Und zwar habe ich mich von Anfang an, wollte ich den ganzen Wissenschaftler sozusagen präsentieren, porträtieren. Ich habe bei den Interviews habe ich ganz bewusst immer versucht, die ganze Persönlichkeit, also nicht nur den Wissenschaftler zu porträtieren, sondern eben, wo kommt er her, was war sein Aufstieg, wie ist er das geworden, wer hat ihn unterstützt und natürlich seine Forschung jetzt auch. Das war der eine Teil. Und der andere Teil war natürlich auch die Fotografie. Ich habe mir da was einfallen lassen. Und zwar, ich hatte alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gebeten, ihre Philosophie oder ihre Formel, für die sie den Nobelpreis gekriegt haben oder für die sie bekannt sind, auf die Hand zu schreiben. Weil ich nämlich Idee hatte, Geist und Körper, also ihr Denken und natürlich ihr Gesicht zusammenzubringen in einem einzigen Bild. Und dadurch sind ganz wirklich wunderbare, spannende Porträts entstanden. Und man kann also ganz viel sehen oder entdecken in diesen Fotografien.
Das finde ich auch, dass das wirklich eine tolle Idee ist mit dieser Zusammenfassung auf der Hand. Wie haben denn die Forscher darauf reagiert, als sie diese Bitte geäußert haben? Fanden die das gleich gut?
Ja, ich hatte zuerst am Anfang natürlich gedacht, ob die wohl mitmachen. Aber zu meiner Überraschung hat keiner gezögert. Jeder hat sofort mitgemacht. Und ich denke, dass ich da etwas getroffen habe in den Wissenschaftlern, was schon in ihrem Charakterzug vorhanden ist, etwas Spielerisches, Neugieriges. Und deshalb haben die dann auch ohne zu zögern mitgemacht. Und gerade diese spielerische Neugier, das sollten ja sozusagen Wissenschaftler nie verlieren, wird mir immer wieder gesagt. Und deshalb haben die also tolle Sachen hingeschrieben oder Zeichnungen gemacht. Also es ist wirklich spannend, was da alles draufsteht.
Und es ist auch wahnsinnig witzig, finde ich, diese Zeichnungen, aber auch, was die Leute erzählen. Ich meine, die führen ja ein unfassbar diszipliniertes Leben, zumindest viele Jahre ihres Lebens, und sind doch sehr, sehr humorvoll. Was denken Sie denn, woher dieser Esprit kommt bei dieser ganzen Disziplin, die Sie gleichzeitig haben müssen?
Ich denke, das ist schon, also die Wissenschaftler schon so eine eigene Kaste ist. Aber sie werden getrieben von Leidenschaft. Und diese Leidenschaft für das, was sie tun, das treibt sie natürlich an und lässt sie auch alles sozusagen alle Mühen überstehen. Also zum Beispiel hat Stefan Hell, das ist ein deutscher Nobelpreisträger, hat 30 Bewerbungen geschrieben, um überhaupt eine Stelle an einer Universität zu bekommen. Und das sind so Sachen, die man gar nicht weiß. Man sieht immer nur den Erfolg. Ich wollte aber immer den ganzen Weg dahin haben. Und da denke ich immer, das ist so spannend, was die erzählen, wie sie da aufgestiegen sind. Und auch die Misserfolge. Wir denken immer, Misserfolg ist ja ganz schlimm. Aber einer sagte mir, wie ich ihn nach dem Erfolg gefragt hatte, sagte, 9 von 10 Experimenten scheitern. Aber wenn wir das natürlich nur als Scheitern sehen, dann ist es wirklich Scheitern. Aber wir sollten immer und immer wieder die Fehler oder die Erkenntnisse speziell, die wir daraus ersehen können, immer wieder neu in also die Erkenntnisse, die wir haben, nutzen, damit wir in eine neue Richtung gehen können. Das heißt, Fehler zeigen ja uns nur den Weg zum Erfolg und wir sollten das nicht zum Scheitern sehen. Also das eine völlig andere Einstellung dazu haben.
Das fand ich auch, dass diese doch sehr, sehr unterschiedlichen Menschen, die Sie da getroffen haben, ja sowas wie Risikolust verbindet oder eben auch keine Angst vorm Scheitern, Ausdauer und auch sowas wie eine grundsätzliche Unzufriedenheit. Das sagt auch einer, dass das für ihn ein ganz starker Antrieb ist. Was ist Ihnen denn noch aufgefallen, was diese Leute verbindet?
Also es verbindet natürlich eine ungeheure Neugier. Das ist also etwas Elementares. Dann eine Begeisterung, Kreativität, Intelligenz, Mut natürlich, große Mut und große Beharrlichkeit und Flexibilität. Einer sagte eben, das gehört zusammen. Eine ungeheure Flexibilität, aber ungeheure Beharrlichkeit, die fast an Sturheit grenzt. Und natürlich diese Hingabe. Die Hingabe an das, was sie tun, die ist fast grenzenlos.
Sie haben da ja sehr, sehr komplexe Gebiete dieser Menschen, wie zum Beispiel die diesjährigen Nobelpreisträger in Chemie, Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna. Die erforschen ja Dinge, die wir so als Normalmenschen gar nicht sofort verstehen. Aber sie mussten sich ja trotzdem da immer ein bisschen auch in die Materie des Gegenübers einarbeiten. Wie haben Sie das denn gemacht bei so komplizierten Fachgebieten?
Ja, natürlich versteht man nicht immer alles, aber es ist wirklich so, dass es ganz entscheidend ist, dass ich mich wirklich einlese und intensiv vorbereite auf die einzelnen Interviews. Und das ist auch mit etwas, was mir dann den Weg geöffnet hat in dem Sinne, dass sie offen waren. Die haben wirklich gesehen, ich komme also nicht mit aller Welt Fragen, sondern habe mich vorbereitet. Ich weiß über sie etliches. Und dadurch entstand so eine Offenheit und Vertrauen auch. Und dann kommt noch dazu, ich habe sie alle gebeten, ihre Forschung so zu erklären, dass es auch ein Nichtwissenschaftler versteht, weil ich eben will, dass wenn man das Buch liest, diese Gespräche liest, dass man hinterher dann etwas und dass die dann nicht diese komplizierten Formulierungen gebrauchen. Und ich glaube, das ist fast immer gelungen, ja.
Und Sie haben das, ja, Sie machen das sehr gut. Also man versteht einiges. Sie selbst haben wahrscheinlich auch sehr, sehr viel gelernt im Lauf dieses Projektes, nicht?
Oh, ich habe ungeheuer viel gelernt. Das ist die Welt. Und ich muss auch sagen, das war also so spannend. Manchmal natürlich auch denkt, was ist denn das jetzt? Aber es bringt einen solchen Reichtum und eine Erweiterung des Horizonts. Und aber auch noch etwas, ich habe gesehen, dass das eben nicht solche Nerds sind, wie man oft redet und sagt, sondern dass die wirklich spannende, faszinierende Persönlichkeiten sind. Und wie Sie schon sagte, mit Humor und Witz auch. Und dass man, und das ist es, glaube ich, nachdem ich so dann die ganze Persönlichkeit immer wieder versucht habe, und nicht nur den Forschern, dann sehen sie sich selber auch größer, weiter. Also das sind, die haben ja spannende Leben hinter sich. Das heißt, sie sind nicht hinter sich, sie leben ja alle noch. Aber spannende Begegnungen waren das. Und man kann auch für sich selber viel lernen. Und was mich überrascht hat, ganz viele haben auch erklärt, dass Kunst und Wissenschaft sehr viel Parallelen haben.
Aber das dachte ich auch, wenn man eben diese Leute so kennenlernt in ihrem Buch, dass sie auch eben was von Künstlern haben. Und ich dachte auch, dass das vielleicht diese Gespräche so angenehm auf Augenhöhe erscheinen lässt, weil Sie sind ja auch eine Art Forscherin als Fotografin, nicht?
Das stimmt. Also ich sage immer, ich bin Menschenforscherin. Aber Sie haben recht, es ist dieses offene Denken, diese geistige Freiheit, die Sie haben und die Sie haben müssen, wenn Sie forschen. Und wenn Sie nämlich nur geradlinig denken würden, dann würden Sie nicht so auf besondere Ideen kommen oder auf Dinge auszuprobieren, die man sich erstmal gar nicht vorstellen kann. Also diese, und das sagen Sie auch immer wieder, dass das Faszinierende ist, dass man kaum in einem anderen Beruf so viel geistige Freiheit hat, so viel sozusagen geistige Abenteuer erleben kann wie in der Wissenschaft.
Sie haben ja auch mit einigen Wissenschaftlerinnen über die Frage Ihres Werdegangs gesprochen, ob Sie Diskriminierung erfahren haben oder Zurücksetzung, weil Sie als Frau in so einem Gebiet tätig sind. Das ist ja sicher in der Fotografie für Sie auch nicht immer einfach gewesen, sich in so einer Männerdomäne durchzusetzen. Hat Sie das auch mit diesen Wissenschaftlerinnen ein bisschen verbunden?
Ja und nein. Also bei mir war es natürlich noch ein bisschen anders, weil Sie haben recht, natürlich, wie ich begonnen habe, war dieser Beruf ein fast männlicher Beruf und ich war oft alleine als Frau. Aber bei den Wissenschaftlern ist es so, dass die Welt, die Wissenschaftswelt, auch heute noch eine männerdominierte Welt ist. Aber es ändert sich, es kommen viele ehrgeizige, intelligente, wunderbare junge Wissenschaftlerinnen nach. Aber viele dieser Wissenschaftlerinnen hatten Probleme oder wurden nicht ernst genommen. Oder zum Beispiel, ich habe ja von allen, alle habe ich noch auch gefilmt. Und es gibt Videos davon, die ich jetzt auch auf YouTube gestellt habe. Und Jennifer Doudna, die Nobelpreisträgerin, sagt aber auch in diesem Video,
Herr Linde Kölbel, jetzt hat uns, glaube ich, die Technik einen Streich gespielt. Schade, dass wir Ihren Satz nicht mehr zu Ende hören können, aber es war ein wunderbares Gespräch. Ich sage mal vielen Dank, Herr Linde Kölbel, alles Gute. Und der Bildband von Herr Linde Kölbel, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Faszination Wissenschaft, 60 Begegnungen mit wegweisenden Forschern unserer Zeit beim Knesebeck Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Mohammed Amjahid. Ich bin freier Journalist und Buchautor. Im März 2021 erscheint mein neues Buch Der weiße Fleck im Piper Verlag. Auch mit Blick auf mein neues Buch möchte ich empfehlen, ein Buch, das mich sogar als Kind geprägt hat, als Jugendlicher, von Dries Schreiby, La Civilisation Ma Mère, Zivilisation Mutter. Das habe ich als 14-Jähriger gelesen, damals am Strand, ich kann mich noch gut erinnern. Also es ist ein Roman und im Buch geht es um die Emanzipation der Mutter von Dries Schreiby, also vom Autor, die am Anfang Analphabetin ist und sich dann über den Roman quasi entwickelt, kritisch auf diese Welt schaut, lesen und schreiben lernt und am Ende des Romans als emanzipierte, starke bewundernswerte Frau dasteht. Und das ist ein liebevoller Roman aus einer postkolonialen Perspektive geschrieben, den ich wirklich allen Menschen, die irgendwie an der Thematik interessiert sind, an einem Perspektivwechsel ans Herz legen würde.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Mohammed Amjahid, ich bin freier Journalist und Buchautor. Im März 2021 erscheint mein neues Buch Der weiße Fleck im Piper Verlag. Auch mit Blick auf mein neues Buch möchte ich empfehlen, ein Buch, das mich sogar als Kind geprägt hat, als Jugendlicher, von Dries Schreiby, La Civilisation Ma Mère, Zivilisation Mutter. Das habe ich als 14-Jähriger gelesen, damals am Strand, ich kann mich noch gut erinnern. Also es ist ein Roman und in dem Buch geht es um die Emanzipation der Mutter von Dries Schreiby, also vom Autor, die am Anfang Analphabetin ist und sich dann über den Roman quasi entwickelt, kritisch auf diese Welt schaut, lesen und schreiben lernt und am Ende des Romans als emanzipierte, starke, bewundernswerte Frau dasteht. Und das ist ein liebevoller Roman aus einer postkolonialen Perspektive geschrieben, den ich wirklich allen Menschen, die irgendwie an der Thematik interessiert sind, an einem Perspektivwechsel ans Herz legen würde.
Der Autor und Journalist Mohammed Amjahid über ein Buch seines Lebens, Die Zivilisation Mutter von Dries Schreiby, aus dem Französischen übersetzt von Helga Drost. Erschienen ist das Buch im Unionsverlag.
Straßenkritik.
Ich heiße Frank Westhoff, bin 43 Jahre alt, wohne in Berlin und bin von Beruf Betriebswirt. Ich habe gerade das Buch Die Expedition von Jason Lewis zum zweiten Mal gelesen. Es ist ein ganz spannendes Buch von einem jungen Engländer, der durch eigene Muskelkraft einmal um die Welt gefahren ist, sowohl mit einem Tretboot als auch mit Rollerblades, mit dem Fahrrad und mit dem Kajak und sehr spannende Erlebnisse auf dieser Reise hat. Das ist eine Abenteuerreise, die praktisch aus einer Pub-Nacht entstanden ist mit seinem Freund. Und als erstes bauen sie sich ein Tretboot und fahren damit über den Atlantik. Es geht auch um die Beziehung zu seinem Freund, mit dem er die Reise zusammen macht. Das hat Höhen und Tiefen, das enge Zusammenleben. Und er ist auch einmal ein Lebemensch und auch ein spiritueller Mensch und hat auf dieser Reise auch so einen kleinen Erleuchtungsmoment, den er auch schildert. Und das macht die Literatur sehr vielseitig. Ich kann es weiterempfehlen, ja.
In Berlin liest Frank Westhoff Die Expedition in 13 Jahren um die Welt von Jason Lewis. 912 Seiten hat dieses Buch und erschienen ist es im Malik Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Nach dem Gedächtnis heißt ein Prosaband, mit dem Maria Stepanova berühmt geworden ist. Sie hat sich darin auf die Suche nach ihrer jüdischen Familiengeschichte begeben und eine eigenwillige Textsammlung geschaffen. Die besteht aus Reiseberichten, Liebesgeschichten, Erinnerungen und Traumen, also so eine Art Metaroman. In ihrer Heimat Russland war die Journalistin und Essayistin schon vor diesem Buch eine wichtige Figur in der Literaturlandschaft. Hier kann man sie jetzt auch als Lyrikerin entdecken. Es gibt nämlich eine zweisprachige Ausgabe ihrer Gedichte. Der Titel Der Körper kehrt wieder. Und Michael Braun hat diese Gedichte gelesen. Guten Morgen, Herr Braun, nach Mannheim.
Guten Morgen, Frau Gierk.
Was sind das denn für Gedichte in diesem Band?
Ja, das sind erstmal drei lange Geschichtspoeme. Drei, möchte ich sagen, poetische Expeditionen in eine Unterwelt, in der die Opfer einer Geschichte der Gewalt versammelt sind. Maria Stepanova hat ja in ihrer russischen Heimat bereits ein Dutzend Gedichtbände schon veröffentlicht. Hier sind erstmals Gedichte in deutscher Sprache von ihr zu lesen. Drei eben Gedichtzyklen aus ihren jüngsten Bänden. Und der Titel »Der Körper kehrt wieder«, der verweist zum einen auf diese Opfer der russischen Gewaltgeschichte, zum anderen aber auch auf eine Art Geistesgeschichte, nämlich die Körper und die Stimmen, ja, der Dichtung der Moderne, werden hier sozusagen wiedererweckt, denn es heißt an einer Stelle, die Dichtung sei ein absurdes, vieläugiges Wesen mit vielen Mündern, das in vielen Körpern zugleich lebt. Und insofern ist dieses Buch auch eine Geschichte der Wiedererweckung.
Was beschäftigt denn Maria Stepanova in diesem Band? Also was für, Sie haben schon gesagt, Geschichte, die Dichtung, was hat sie noch für Themen?
Also es sind erstmal ganz buchstäblich Gedichte, die Erde aufgraben, den Boden der Geschichte aufgraben und dann dort eben die Opfer auch einer Geschichte der Gewalt aus dem russischen Bürgerkrieg, den großen Vaterländischen Krieg und auch aus der jüngsten russischen Geschichte zum Vorschein bringen. Und zum anderen, ich sprach ja schon von der Dichtung, wird der gefrorene Permafrostboden auch aufgerissen, um die Stimmen der Dichtung hörbar zu machen. Das Eigentümliche ist hier nun, dass die Dichtung gleichsam in persona auftritt als weibliches Kollektivsubjekt. Und man kann natürlich jetzt nicht alle, wenn man kein Genie ist, alle Zitate und Anspielungen hier erkennen in diesen langen, zyklisch gebauten Gedichten. Aber eine Stimme kommt dann doch, vor allem im Titelgedicht, das ja der Körperkett wieder heißt, zum Vorschein. Hier ist nämlich auch schon gleich am Anfang des Gedichts von einer Dichtung dänischer Zunge die Rede, weiblich, die unter der Erde liegt. Und dann kann man hier doch mit einigem Recht die 2009 verstorbene Weltpoetin Inga Christensen wiedererkennen, die ja ein sehr berühmtes Gedicht geschrieben hat, ein Weltgedicht, ein Schöpfungsgedicht, das Alphabet. Und eben dieses Gedicht von Maria Stepanova, das erste Gedicht in diesem Buch, ist auch als Alphabet angelegt, in dem Fall als rückwärtslaufendes Alphabet. Das heißt, diese Stimmen, zum Beispiel von Inga Christensen wird wieder erweckt oder Marina Tsvetajeva, aber auch von anderen, in dem Fall russischen Kollegen wie Alexander Puschkin oder Alexander Blok.
Was würden Sie als jemand, der viel Lyrik liest und das gut vergleichen kann, auch sagen, was das Besondere an Maria Stepanovas Umgang mit der Sprache ist? Was zeichnet ihre Lyrik aus?
Also wir haben ja hier eine zweisprachige Ausgabe vor uns und da ich des Russischen nicht mächtig bin, beschränke ich mich auf die Lektüre erstmal der deutschen Übertragung. Und da ist das Verblüffende dabei, die wirken alle wie eigenständige Gedichte, als seien sie selbst das Original. Man kann ja erkennen, Maria Stepanova jongliert in diesen Geschichtspoemen unglaublich virtuos mit allen nur denkbaren Formen der Dichtung, mit dem Gestus der Litanei, mit dem Repertoire diverser Reimstrophen, mit Volksliedstrophen, Knittelversen. Auch mit der Form der Ballade übrigens, zum Beispiel Goethes Erlkönig klingt auch an in diesen Geschichtsgedichten. Oder auch russische Folklore-Topoi. Wer nähme nicht gern einen Schluck vom stillen Don, heißt es zum Beispiel. Und das spielt auf einen berühmten Roman von Michail Scholochow an. Ironische, boshafte Töne sind auch drin. Also es wird gewissermaßen das ganze Formenrepertoire der Dichtung auch in diesen Gedichten vergegenwärtigt.
Sie hören sich aber auch recht begeistert an. Also offenbar eine Entdeckung, die wir ja hier machen können, die sich auch lohnt.
Ja, ich bin sehr dankbar für diese Entdeckung von Maria Stepanova. Es ist für mich das erste Mal gewesen, dass ich von ihr auf Deutsch eben Gedichte lesen konnte. Es ist auch verdienstvoll, im Grunde das als zweisprachige Ausgabe zu präsentieren.
Herr Braun, irgendwie haben wir heute ein bisschen Pech mit den Leitungen, habe ich den Eindruck. Herr Braun, hören Sie mich noch? Ja, wir haben ja schon ein bisschen herausgehört, dass Michael Braun sehr begeistert war und sehr empfiehlt den neuen Gedichtband von Maria Stepanova. Der Körper kehrt wieder. Erschienen ist das Buch in einer zweisprachigen russisch und deutschen Ausgabe beim Surkamp Verlag. Die Übersetzung aus dem Russischen ist von Olga Radetzkaya.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
In meinem Lebensmittelmarkt um die Ecke, da ist es immer hochinteressant.
Was legen die Leute vor mir aufs Band? Dosenbier, Serrano-Schinken, deutscher Rotwein, Mottenpapier, Joghurt Light mit Vanillegeschmack. Schlemmermenü, schwarze Schokolade, she is my Rucola woman.
Musik. Bertolt Brecht ist einer der großen Namen des modernen epischen Theaters. Allzu viel gespielt werden seine Stücke derzeit nicht, von geschmeidigen Klassikern wie der Drei-Groschen-Oper mal abgesehen. Umso besser, dass man ihm auf einem Hörbuch mal wieder begegnen kann, und zwar höchstpersönlich bei der Arbeit. Denn im Jahr vor seinem Tod, also 1955, probte er sein Stück Leben des Galilei, und davon gibt es Originaltonaufnahmen im Archiv der Akademie der Künste Berlin. Andi Hörmann hat sich einen zweistündigen Auszug daraus angehört, der jetzt erschienen ist.
Auch keine Ahnung.
Ja,
hallo. Auch keine Ahnung.
Bertolt Brecht war und ist immer auch Musik. Nicht nur in der engen Zusammenarbeit mit dem Komponisten Kurt Eisler, auch als Regisseur ist er Dirigent und spielt auf der Klaviatur seines Schauspielensembles.
Manche Unordnung, tiefere zeigt es mir.
Manche Unordnung, tiefere zeigt es mir.
Sind für den ganzen Kühn.
Also,
ganz kühn. Und sehr genau die Verse, also die Verszeilen, das ist ja antikes ja. Metrum.
Dies leicht verschobene Busentuch Thais ordnen wir nicht.
Darf ich was sagen? Zum Beispiel, also metrisch. Ich glaube, ich habe es damals ganz streng gebaut, dass dies leicht verschobene Busentuch Thais.
Im Winter 1955-56 probt Brecht am Berliner Ensemble das von ihm 15 Jahre zuvor im dänischen Exil verfasste Stück Leben des Galilei. Zentrale Figur ist darin der Astrophysiker Galileo Galilei, der beweist, dass sich die Erde um die Sonne dreht.
Ja, das wäre die Lösung.
Ja, 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 ja. Sind Sie?
Ja, das wäre die.
Ja, ja.
Brecht übt mit dem Stück Kritik an der Machtposition der Kirche und bringt den Schauspielern sein episches Theater bei. Er ist genau, penibel und visionär. Aus fast 100 Stunden Originaltonaufnahmen von den Proben hat der Regisseur Stefan Suschke dieses zweistündige Hörbuch zusammengestellt. Mit kommentierenden Einordnungen zum Theaterstück und einem 50-seitigen Booklet mit detaillierten Informationen zu diesem einzigartigen Zeitdokument.
Ja, darf denn das sein?
Ja. Ja, darf denn das sein? Nein, 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 das ist kein Scherz.
Es ist großes Hörtheater, Brecht in Action, aufbrausend und einfühlsam im Umgang mit den Schauspielern, von der Kunst besessen und auch mal sanftmütig, wenn er etwa einem Kind eine Szene erklärt.
Und du bist sehr interessiert für diese Sachen mit den Sternen und so weiter. Du bist später auch Wissenschaftler werden, auch Astronom, bist sehr interessiert. Aber der hat natürlich nie Zeit, der Galilei.
Im krassen Gegensatz dazu der cholerisch anmutende Ausraster. Flüsternd echauffiert er sich zunächst gegenüber seiner Regieassistenz über die mangelnde Präsenz eines Schauspielers bei der Probe, bevor es aus ihm herausbricht und er dem ganzen Ensemble eine Standpauke hält.
Gebt Acht, ich meine es nicht in Ordnung, dass ihr weglauft wie die Maurer, das Konfrontationszimmer mit der Szene aus, das werden wir noch Stellproben haben. Das ist nicht in Ordnung, wäre früher nie gewesen, Regine. Niemals, habe ich nie erlebt hier bei Ihnen. Niemals. Das ist wie ein Maurer. Nein, keine weglegen, weglaufen. Werden wir noch arbeiten? Nein, Sie waren nicht da. Türen ist nicht in Ordnung. Das ist sofort weglaufen. Nein, das geht nicht, muss man sagen. Geht nicht. Ganz im Ernst. Das ist so eine Maurer.
Dieses verrauschte Tonmaterial bringt uns den zeitlosen Dramaturgen Brecht näher und ist eine Art Theater im Theater. Als Bonus gibt es dann noch ein 20-minütiges künstlerisches Feature aus anderen ungenutzten Originaltonaufnahmen. Joachim Werner setzt dabei auf die musikalische Technik des Remixes und repetitive Strukturen.
Diese Szene müssen wir einmal mindestens fünfmal hintereinander durchweg.
Ja, ja, ja.
Hintereinander weg, nur das, was das. Hintereinander weg, nur das, was das. Hintereinander weg, nur das, was das. Das muss eine leichte fliegende Szene sein.
Brecht probt Galilei. Das Hörbuch mit diesem Titel ist bei Speak Low Berlin erschienen. Herausgeber ist Stefan Suschke.